FC Tickenphilosophen, der Talk rund um den ersten FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC Tickenphilosophen. Hallo Leute. Ja, mein Gott, was war das ein Wochenende? Was soll ich groß reden? Auf der einen Seite Mitgliederversammlung und dann das Spiel gegen Stuttgart. Neuen Präsidenten haben wir, den Sieg, den ich letzte Woche hier angekündigt habe, leider nicht. Und wir werden natürlich mit unserer heutigen Runde darüber diskutieren, warum das so war. Und ich möchte Sie direkt vorstellen. Ich fange an mit dem Vertreter der Kölnischen Rundschau von der Presse hier. Das ist der Martin Sauerborn. Martin, herzlich willkommen bei uns.
Hallo Ralf und schön, dass ich mal wieder hier sein darf.
Ja, wir freuen uns auch und wir haben uns auch gefreut, dass es sehr kurzfristig geklappt hat, den Axel Goldmann hier hinzubekommen von 93. Einer der bekanntesten und besten Podcasts in Europa, wie ich gelesen habe.
Europas bester Podcast.
Europa, ja, hier ist der weltbeste Podcast, aber leider nur in Hürth. Also von daher müssen wir uns damit bescheiden. Aber wir freuen uns, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Haben wir gern gemacht, wie die Umstände, wie wir das gemacht haben. Da reden wir gleich drüber. Das war nämlich sehr witzig. Ja, natürlich, last but not least, unser Chefanalytiker hier von den Thekenphilosophen, Julian Witzel von der Watz. Herzlich willkommen, lieber Julian.
Ja. Schön, dass wir wieder bei dir sind. Ja. Lieber Ralf Friedrichs. Ja.
Dankeschön.
Der uns heute wieder reingelassen hat.
Das ist gut, dass er mich nicht vergisst. Ja, aber wie auch immer, lass uns anfangen.
Ist auch gemütlich hier, ne?
Ja. Wird schon richtig gemütlich hier. Ich stelle schon fest, das könnte nett werden. Ja, nicht so nett war das Ergebnis. Ich fange jetzt mal mit dir an als Chefanalytiker. Du hast einen Ruf zu verteidigen.
Boah, das ist aber ein harter Druck jetzt mit den zwei Jungs im Rücken.
Aber ja, vielleicht deine allerersten Einschätzungen, bevor wir in die Tiefe gehen.
Zum Spiel als solches?
Bitte, ja.
Ja, natürlich eine absolut unnötige Niederlage, weil es für mich so ein, insgesamt übers Spiel gesehen, so ein unentschieden Spiel war, was aber natürlich in beide Richtungen noch gehen kann. Das hat auch die zweite Halbzeit mit den Chancen gezeigt. Und dann ist es am Ende ein Qualitätsunterschied auf beiden Seiten, der zumindest zu diesem 2-1 führt. Über das 1-1 können wir nochmal reden. Aber das 2-1 hat mich massiv geärgert wegen... weil das so niemals entstehen darf.
Okay, wir gehen gleich noch ein bisschen in die Tiefe. Ja. Das war ja der erste Ansatz. Ich komme zum Axel. Hast du was zu sagen als allererstes, als Überschrift oder schließt mich einfach
an? Ich glaube, unnötig ist schon sehr treffend. Ich fand es vom FC, ehrlich gesagt, das schwächste Saisonspiel bisher, weil der Zugriff nach dem 1-0, nach der Chance zum 2-0 von Ragnar Ache dann einfach weg war. Stuttgart hat es gut gemacht. Stuttgart war aber nicht überragend. Stuttgart hat das Spiel kontrolliert, hat über sehr viel Ballbesitz versucht, das Spiel einzuschläfern. Und das hat den FC so ein bisschen den Rhythmus genommen. Es gab nicht dieses hohe Anlaufen. Mir war es ein bisschen unmutig in diesem Spiel. Von daher schließe ich mich da absolut an. Die Niederlage ist unnötig. Die Niederlage gibt für mich aber keinen Anlass zur Sorge.
Okay. Also man hat ja auch gesehen, Martin, der FC kann mithalten, war ja schon in Leipzig zumindest in Ansätzen zu sehen oder sogar eigentlich vollständig. Diesmal eigentlich auch, obwohl man nicht seine allerbeste Leistung gebracht hat, weil das Unentschieden war ja drin.
Ja, ich bin da bei Axel. Ein bisschen komisch, die erste Halbzeit nach einer Viertelstunde war so dieser Druck, dieser Wille war so ein bisschen weg, der Mut vor allen Dingen. Trainer hat es nachher damit erklärt, dass die Ballstaffetten zu abgehackt waren. Also und die Stuttgarter, darf man nicht vergessen, haben ein paar Tage vorher gespielt und 6 Wechsel. Ich glaube, die haben ein bisschen gebraucht, um sich zu sortieren und haben dann aber zu ihrem Spiel gefunden, was natürlich auch für die Mannschaft spricht, 6 neue Leute. Und nach einer Viertelstunde bringst die halt auf den Platz ihr Spiel. Und in der zweiten Halbzeit allerdings fand ich es ausgeglichen und wenn der Kaminski das Ding reinmacht, steht 2-1 für den FC, dann geht's vielleicht anders raus. Und wenn man sieht, wie der Mittelstädt den da rausköpft, also im Vorwärtslaufen den nach hinten rauszuköpfen, das muss man auch erstmal schaffen. Ne?
Ja, das war eine Leistung.
Ja, das war eine sensationelle Rettungstat, viel zu kurz gekommen hinterher, aber eine Wahnsinnsrettungstat, echt.
Genau, das sind genau wieder diese eine Szene, ähnlich wie quasi letzte Woche in Leipzig, hätte Ache uns zurück ins Spiel bringen können, da... Wer hätte Kaminski das 2-1 machen können? In den ersten drei Spielen gab es halt immer die Situationen, wo die Dinger reingingen. Ja. Aber zumindest hast du noch diese Situation. Das ist ja, finde ich, das Entscheidende. Ja, was Axel ja auch gesagt hat, dass man sich jetzt keinen Grund zur Sorge machen müsste. Und was natürlich ganz entscheidend ist, nach der Viertelstunde kann es aber schon 2-0 stehen. Ne? Richtig, wenn der Ache, ja, ja. Ich glaube, der Ache, der
hat noch Druck drauf.
Genialer Ball übrigens von Kraus. Ja. Ich glaube, der hat Angst gehabt, dass der Nübel durchzieht, weil er hat selber irgendwie, das war so ein bisschen abgehackt, ne? Also der hat.
Ich glaube, er braucht einfach 2 Schuhgrößen mehr und dann ist da Druck drauf und ja. dann geht der Ball rein.
Ja,
er
muss das Bein noch ein bisschen mehr zurückziehen in dem Moment, wo er schießt und den nicht nur so stechen. Ne? Mhm.
Ja. Ich hoffe, dass es für Ragnar Ache tatsächlich bald mal klingelt, weil ich glaube, die Chance in Leipzig, jetzt die Chance. Ich hoffe nicht, dass da irgendwie ein Selbstbewusstseinsknack irgendwie reinkommt, weil er ja auch nicht von Anfang an spielt, wenn Marius Bülter fit ist. Ich wünsche ihm schnell ein Tor.
Ja.
Ich glaube, dass das für einen Stürmer essentiell ist, dann auch zu zeigen, eine Liga höher, ich treffe trotzdem. Ja. Und das wünsche ich ihm.
Ich möchte diese These stützen, weil ich hatte sogar das Gefühl, er hätte ein bisschen mehr Druck draufsetzen können. Es war einfach so ein bisschen, ich habe eher gezielt als Druck hintergesetzt. Ne? Ich meine, er muss ja als Stürmer innerhalb von Sekundenbruchteilen entscheiden. Da war nämlich schon möglich, auch noch ein bisschen mehr Druck draufzuziehen. Aber naja, er wollte wohl eher treffen.
Dann trifft er vielleicht den Torwart und dann reden wir über andere Dinge.
Aber wir sollten auch das 1-0 nicht vergessen, weil das war edel herausgespielt. Ne? Ja, wie siehst du das?
Ja, also war ein Gegenpressing, Balleroberung und dann schnell umgeschaltet. Eigentlich genau das, was man ja unter Kwasniok auch sehen will. Übrigens auch wieder Balleroberung Kraus.
Kraus, ne?
Das war halt genau das, was in der ersten Viertelstunde gut gegriffen hat. Ich glaube, unter anderem Wechsel, Umstellung und vielleicht hat Stuttgart auch nicht damit gerechnet, mit Kraus jetzt mal auf der 6 Martel zurückgezogen. Da hat man schon gesehen, der kann, wenn er den Platz hat, kann er mit dem Ball vielleicht nach vorne auch mehr kreieren als Martel in der Situation. Andererseits hat man danach, nach der Füllstunde halt auch gesehen, dass diese Physis im Mittelfeld dann vielleicht vom Martel fehlt und dann hat er das ja so Handballzüge teilweise, ne? Aber das Tor genial herausgespielt und da hat Ache den Ball auch perfekt auf Kaminski getimt. Da waren ja quasi alle beteiligt, ne? Kraus, Balleroberung, Thielmann, Ache.
Johannesson noch dazu.
Johannesson, also eigentlich alle Offensivkräfte mit beteiligt, mit einem Ballkontakt und super schnell herausgespielt und wie er den dann auch versenkt. Erste Sahne, ne?
Er umläuft den Ball ja noch.
Ja, er legt von links auf rechts.
Jeder schließt mit links ab normalerweise in der Situation, ne? Und er hat die Ruhe und die Zeit und guckt und hat dann auch das ganze Tor vor sich und
nicht nur den linken Fuß, ne?
Ja. Und kann den setzen, wie er das möchte. Und
also das war schon, jeder, der mal Fußball gespielt hat, kann sagen, das war schon spitze gemacht. Ja.
Das meinte ich auch mit edel. Also die Vollendung war fast noch edel, obwohl die Vorbereitung auch klasse war. Aber das war richtig schön.
Also was mich an dem Tor tatsächlich am meisten gefreut hat und was ich am besten fand an diesem Tor, war noch nicht mal der Abschluss, sondern es waren die Laufwege nach der Balleroberung. Mhm. Das sah sehr einstudiert aus. Das sah sehr trainiert aus. Da wusste tatsächlich, ihr habt sie aufgezählt, im offensiven Mittelfeld jeder, was jetzt passiert. Ache hat sich sofort in die Mitte orientiert, Kaminski ist sofort nach außen gegangen, um diese Lücke aufzumachen. Stuttgart hatte gar nicht die Zeit, da den Raum zu verengen. Das war gut.
Ja.
Das war einfach ein sehr, sehr gutes Tor. Mhm. Und es sah für mich trainiert aus und es sah für mich so aus, als wäre das ein Mittel, mit dem der FC auch in der Zukunft arbeiten kann. Ne? Also wenn man diese Laufwege hat, ich fand das ein ganz, ganz hervorragendes Tor.
Und vor allen Dingen, das sind Tore, die kannst du kaum verhindern, wenn du so schnell umschaltest.
Genau.
Dann komme ich gleich zu den Stuttgarter Toren.
Aber was sieht das ein bisschen was Stuttgart anderes machen, aus,
wenn das aus der Startelf passiert? Ne?
Naja. Also es war grundsätzlich ein guter Anfang, klar. Ne? Man hat ja im Prinzip schon gedacht, Mensch, die Party geht weiter. Ne? So Mitgliederversammlung am Tag vorher war ja am Ende auch sehr lustig. Und dann natürlich diese Geschichte. Und dann aber, ihr habt ja alle schon gesagt, ich wiederhole mich, aber trotzdem, ich würde gerne nochmal forschen, was war auf einmal mit dem FC los? Der Mut war auf einmal weg. Ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so Bauchgefühl, dass so ein bisschen die Sorge vor diesem eigentlich sehr guten, besetzten Kader der Stuttgarter zu mehr Vorsicht irgendwie geführt hat. Ne? So, ich finde, das haben sie Stück für Stück den Mut verloren.
Ja, ich glaube, das resultierte auch durch die vielen Ballverluste, die du dann gesammelt hast. Dann wächst nicht mehr das Zutrauen, sondern man denkt, ach scheiße. Und man muss halt auch sagen, du hast einen sehr guten Aufstiegskader, aber du hast natürlich nicht die Qualität, eine gewisse Power und Druck auch über 90 Minuten durchzuziehen. Du wirst immer wieder diese Phasen haben, glaube ich, wo es diese Täler gibt. Und dafür sind die anderen Teams dann auch zu gut. Ich finde, wenn es dann so passiert und du überstehst eigentlich diese Phase auch ohne große Stuttgarter Chance, auch wenn es zu passiv ist, dann ist ja auch alles okay, weil es war jetzt ja nicht so, dass die einen Haufen an Top-Chancen sich herausgespielt haben. Dann
ja, war nur der Fallrückzieher.
Genau, und der Fallrückzieher, da standen noch drei Mann davor und der kam zentral aufs Tor. Also das muss dann schon ein Traumtor sein, ne?
Den musste er auch haben. Also er hat ihn gut gehalten, aber
den musste er haben. Dann war noch so ein Schuss von Wagnumann, den lässt er aber auch so irgendwie so komisch fausten nach vorne. Das war ja auch wieder.
Ja, aber ihn reden wir gleich
noch. Ja.
Ist ja klar, ne? Also das
bleibt. Aber ich glaube, deswegen. Das finde ich jetzt nicht so beunruhigend, sondern eher normal. Ich fände es eher sehr komisch, wenn man Stuttgart über eine ganze Zeit so dominieren könnte.
Ist das so ein Moment, wo vielleicht jemand fehlt, der das Zepter übernehmen kann? So ein Johannesson hat es ja auch versucht, der tat sich in dem Spiel auch ein bisschen schwerer. Ne?
Ja, hat ein bisschen mehr defensivere Aufgaben gehabt am Sonntag. Da hat er sich vielleicht nicht ganz so wohl gefühlt. Und Kraus, fand ich, hat sich sehr wohl gefühlt auf der 6. Das hat man gemerkt am Anfang. Aber für mich war es ganz klar ein Thema, was du schon angesprochen hast. Also der Mut ist irgendwie weggegangen. Es war zu viel Respekt da durch die Ballverluste. Und dann hat man gesehen, die Stuttgarter lassen den Ball gut laufen. Und dann denkst du dir so, jetzt müssen wir aufpassen. Und dann haben sie sich doch sehr weit zurückgezogen. Und wenn du natürlich die Linie weiter nach hinten schiebst, hast du auch nicht mehr die Ballgewinne, wie beim 1-0, um umschalten zu können. Ja, du musst dann erstmal den Ball sichern und wieder nach vorne schieben. Also da, die Linie war zu weit hinten in dem Moment. Ja, ne?
Es gab ja Phasen, da hatte Stuttgart 2-3 Minuten Ballbesitz
am Stück.
Wo nicht unbedingt jetzt ein Steilpass kam oder wo irgendwie Chancen kreiert worden sind, aber da haben die von hinten aufgebaut, haben immer weiter nach vorne geschoben und das über 3 Minuten. Jede Minute 10 Meter Raumgewinn. Und mit 10 Meter Raumgewinn für Stuttgart zieht sich der FC 10 Meter zurück. Und so wurde es immer verdichteter in der Abwehr hinten. Der FC hat dann gesagt, okay, wir machen hier das Feld eng. Wir versuchen, möglichst kompakt zu stehen. Dadurch hast du aber, was du genau gesagt hast, halt einfach nicht mehr diese Umschaltmomente, weil halt einfach niemand tatsächlich in eine Vorwärtsbewegung gegangen ist. Und das sah dann halt passiv aus. Mhm. Oder mutlos, kann man sagen. Das ist so, für mich ja auch, ich habe es ja auch gesagt, dass das gefehlt hat, dieses Anlaufen. Ich glaube aber, man darf die Rolle des VfB Stuttgart da nicht unterschätzen.
Ja, absolut nicht.
Man sollte jetzt nicht nur sagen, das hat der FC schlecht gemacht, sondern Stuttgart hat das dann auch wie ein erfahrener Bundesligist gut gemacht.
Ja.
Und da merkst du dann halt, was ihr gesagt habt, es gibt halt schon noch einen Qualitätsunterschied zwischen Leuten, die seit 3 Jahren sogar auf internationalem Niveau spielen und in der Spitzengruppe der Bundesliga und einem Aufsteiger mit vielen Spielern, die noch nie Bundesliga gespielt haben. Und von daher glaube ich, dass es fast selbsterklärend ist.
Der FC hatte auch noch ein anderes Problem, was auf der linken Seite war, weil die Stuttgarter sehr viel über rechts gespielt und da waren schon ein paar Lücken. Und der Wechsel Meiner, Kaminski, ja, dass Kaminski zurückgezogen wurde. Du merkst erst, okay, Meiner kriegt nicht so richtig Zugriff auf der linken Schiene defensiv, dann tust du ihn nach vorne, da fehlt ja dann aber der Kaminski vorne. Und das war, glaube ich, auch noch so ein Problem. Und das ist dann auch in den Köpfen sowas. Ja.
Das ist eine klare Fehlaufstellung.
Das ist die Frage, die wollte ich gerade stellen. Ja, gut, kann man natürlich jetzt schlau machen nach dem Spiel, ne? Ich war auch überrascht, wie viele andere auch, dass Meiner von Anfang an spielte, der bis dato ja noch nicht so die ganz große Rolle gespielt hat.
Ja, zumindest wenn hinter ihm dann Lund spielen würde, okay. Aber wenn er der Schienenspieler sein soll im Bundesligaspiel gegen Stuttgart, gibt es wenig Konstellationen, wo ich glaube, dass das über 90 Minuten aufgehen kann. Mhm. Und es ging ja ehrlicherweise schon relativ früh nicht auf. Und wie du dann sagst, dann brauchst du ja
schnell reagiert.
Genau, dann brauchst du ja Kaminski vor allen Dingen seiner Stärken, dass er dann die defensivere Rolle nehmen muss. Meiner hatte überhaupt keine Chance offensiv gegen Wagnumann, ehrlicherweise.
Also das, soll ich es mal Experiment nennen, oder die Maßnahme ist mehr oder weniger gescheitert, muss man leider sagen.
Muss man leider so sagen. Ich glaube, die Idee war halt einfach, noch mehr Schnelligkeit auf den Platz zu bringen und noch mehr Überfallmomente zu schaffen. Aber das ist dann mit dem Spielverlauf konnte man das dann knicken.
Der Trainer hat es ja auch relativ schnell eingesehen. Ne?
Stimmt, ja, ja.
Was aber eine Qualität ist.
Ja, ja, absolut.
Ich hätte nur sogar gedacht, er nimmt den zur Pause dann raus, damit Kaminski wieder offensiver spielen kann. Aber da hat er nochmal eine Viertelstunde gewartet. Ne?
Ja, ja, aber eine andere Maßnahme war ja auch die Rolle von Tom Kraus, ne? Der ja auch ja, eine spezielle Rolle hatte, sag ich mal. Ne? Das hat zumindest bis zum Gegentor am Ende gut funktioniert. Ne?
Ach so, ja gut, dann kam ja aber die Umstellung, dass er in der zweiten Halbzeit wieder nach hinten musste. Ne?
Das war dann schon mittlerweile
anders, ja. Und ich finde, beim Gegentor wird auch zu... Also klar war am Ende Teil der Fehlerkette, weil er muss dann die Innenbahn besetzen, pipapo. Aber ich finde viel, in Anführungszeichen, schlimmer ist, dass dieser Pass von Stiller nicht in diesem freien Raum so entstehen darf. Also wenn der 20, 25 Meter vorm Tor so frei aufdrehen kann und dann locker den Pass spielen kann, da waren einfach, habe ich ja nochmal in Bildern gesehen, Hüseyin Bağcı und Martel waren brutal weit weg.
Ja, ja.
Also wirklich brutal weit weg. Der war total frei. Ja. Dann wurde am Ende gesagt, ja, der Kraus, klar, aber das Ende der Fehler.
Er ist mitbeteiligt, aber ich denke auch. Also klar, er hat auch einen genialen Pass gespielt. Aber wir sind jetzt beim 2-1. Ich möchte eigentlich vorher noch witzigerweise das 1-1 besprechen. Ja, ja. Also hat ja, glaube ich, noch keiner gemacht hier. Also, von daher müssen wir natürlich drüber reden. Wir
haben ja einen ganzen Podcast zu machen.
Gestern, ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe gestern Abend anderthalb Stunden darüber geredet, ja, bei 93.
So lange machen wir es heute nicht. Aber so, wir wollen es natürlich schon dran aufhängen. Aber ich glaube, wir können schon sehr viel Zeit sparen, indem wir ganz klar sagen, es sei denn, einer sagt, das stimmt nicht. Schwäbe ist nun mal der Hauptverursacher. Haut er das Ding weg, kommt das Ding gar nicht zustande. Es war absolut der Fehler von Schwäbe. Und von daher ist die Situation, die danach entstanden ist, wieder eine ganz andere zu wertende Situation. Oder? Einwände?
Also ich würd es ergänzen. Also ich habe keine Einwände, ich würde es ergänzen. Weil natürlich ist der Ausgangspunkt der Rückpass von Schmid. Okay, ja, weil der Trainer hat es auch hinterher richtig gesagt, der ist nicht scharf genug. Mhm. Ja, in dem Moment, der Schwäbe denkt, ich kriege einen Rückpass und nehme den normal an und kann den verarbeiten. Der kommt aber nicht scharf genug, da fehlt ihm der Moment und in dem Moment denkt er dann, was mache ich jetzt? Schlage ich ihn weg und dann trifft er die falsche Entscheidung.
Ja.
Also das ist schon der Ausgangspunkt, ist dieser Rückpass, der Schwäbe in diese Situation bringt, die er dann natürlich nicht gut löst.
Okay. Ja. Gut, ich denke, damit ist die Situation schon relativ schnell geklärt. Jetzt das andere. Und da scheiden sich ja wirklich die Geister. Und der Witz ist, eigentlich haben alle irgendwo ein bisschen recht. Ne? Also ich habe gestern, ich lese euch das mal vor, bei uns in der Community mal nachgefragt, ne? So auf Facebook, ne? Und habe dann geschrieben, A, Schwäbe baut Mist, über was anderes muss man nicht reden. B, den Elfmeter darf man niemals geben, weil der VfB weiterspielt und so ein Foul im Mittelfeld nie gepfiffen wird. C, es war ein Foul, der Elfmeter ist berechtigt, ob der Spieler fällt oder nicht, spielt keine Rolle. Oder D, Grenzfall, Schwäbe trifft ihn zwar, aber nicht so heftig, dass es ihn wirklich beeinträchtigt. Der läuft ja auch weiter und mäht sogar noch Hübers um, viele vergessen. Und dann stellt sich die Frage, ob es überhaupt eine klare Fehlentscheidung war. Und nur dann darf der VAR eingreifen. Jetzt seid ihr dran. Wer will zuerst?
Axel, komm, du hast gestern schon 90
Minuten. Axel, du bist warmgelaufen.
Fass mal zusammen.
Ja, tatsächlich. Ich bin wirklich einigermaßen warm gelaufen gestern. Es wurde auch sehr emotional, sagen wir es mal so.
Ich kann mir kaum vorstellen. Wie ungewöhnlich.
Bitte. Ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen, wie ich das für mich bewerte. Ich glaube, das ist eine fußballphilosophische Frage, die wir hier haben.
Wir sind ja bei den Thekenphilosophen.
Ja, daher passt das auch. Ich glaube, es gibt hier zwei Lager. Es gibt einmal die Lager, die sagen, regeltechnisch ist das ein Elfmeter. Es gibt die Regel, dass ein Fall nicht notwendig ist. Ein Foul ist ein Foul. Und der VAR hat die Möglichkeit, bei klaren Fehlentscheidungen einzugreifen, obwohl ich nicht weiß, wie die Definition von klaren Fehlentscheidungen mittlerweile ist. Weil ich glaube, die Einsatzzeiten des VAR sind individuell sehr unterschiedlich von Spiel zu Spiel. Und dann kann man argumentieren, ja, Schwäbe trifft ihn bevor der Ball gespielt wird. Es ist ein Foul, Elfmeter. Regeltechnisch wirst du da wahrscheinlich niemanden finden, der sagt, das ist falsch. Wenn du aber in deinem Leben einmal Fußball gespielt hast und wenn du einmal vielleicht auch im Strafraum Fußball gespielt hast, dann ist es kein, für mich ist es kein Grund für den VAR da einzugreifen. Ein Stürmer, ich sage jetzt mal auf niedrigem Niveau, kriegt 30 Mal im Spiel
einen Tritt ab. Mhm. Ohne zu fallen und ohne, dass hier irgendwas gepfiffen wird. In der Bundesliga wird es nicht anders sein. Für mich ist die Situation gar nicht auflösbar, weil ich sehe hier tatsächlich keine Spielbeeinträchtigung. Jetzt wurde gestern von einem VfB-Fan dann gesagt, doch, er muss ja Trippelschritte machen und kommt deshalb nicht mehr so an den Ball. Sehe ich nicht. Ich glaube, dass der Einsatz des VAR hier für mich objektiv falsch war. Was nichts daran ändert, dass der Elfmeter regeltechnisch wahrscheinlich gegeben werden muss. Und dass das Ergebnis ist, dass Schwäbe hier einen Foul begangen hat. Trotzdem hinterlässt mich das mit großer Wut.
Ja. Ich glaube, da bist du nicht allein. Ja,
da kommt es auf die Perspektive an, würde ich sagen.
Absolut. Und deswegen finde ich das fast schon eine philosophische Frage. Bist du ein Theoretiker? Bist du ein Mensch, der halt sagt, Fußball hat 1:1 nach den Regeln zu sein? Oder gibt es auch eine praktische Fußballerfahrung, wo man sagt, im Sinne des Spiels muss man hier jetzt nicht unbedingt 5 Minuten VAR-Unterbrechung machen, sondern man kann es weiterlaufen lassen. Ich habe es verglichen mit jemandem, der mitten in der Nacht über eine leere Straße bei Rot über die Straße geht und von jemandem aus dem Fenster angezeigt wird.
So. Ja klar, ne? Das ist eine Straftat.
Der hat recht. Die Polizei kommt und gibt dir eine Ordnungswidrigkeit, aber geschadet hat es wirklich keinem.
Ja.
Jetzt, ich bin gespannt, wie ihr es seht.
Okay, dann also, gebe ich das mal weiter.
Gut erklärt, finde ich. Also bin ich absolut bei dir. Ich finde, es kommen noch vielleicht 2-3 Sachen dazu, weil es ist ja eine Gesamtszene. Ja? Also Demirovic lässt den Ball, den er sich ersprintet, ein bisschen zu weit wegspringen. Dadurch kommt es zum Zusammenprall mit Hübers, ja? Weil er den Ball ja hinterhergeht. Wenn er den eng spielen kann, bleibt der Ball und dreht sich rum und schiebt den Ball ins Tor.
Ja.
Ja? So, und die VAR-Sache, die kommt ja nur durch diesen Zusammenprall ins Spiel. Ja, wenn das Spiel da nicht unterbrochen wird, ja, und die Stuttgarter Zeit haben, von draußen zu sagen, hey, da war was, weil sie was auf ihren Bildschirmen gesehen haben, ne, dann passiert das gar nicht. Ja, und dadurch haben die Zeit. Und dann kommt der VAR und guckt auch noch mal drauf, ja, und sagt, oh, da ist ja was. Und dann fangen sie an zu überlegen.
Also war es eigentlich, ne, Hübers Schuld.
Nein, das ist ja ein normaler Zweikampf. Ja. Aber diese Unterbrechung macht das möglich, wenn das Spiel weiterläuft.
Ja, dann wäre so oder so ein Tor gefallen.
Ja, vielleicht.
Also Demirovic spielt ja auch weiter, weil er das Tor noch machen will.
Ich finde, ja, aber der Ball springt schon relativ weit weg in dem Moment. Ne? Ja. Und das ist natürlich durch
die leichte Fehler, ja, nicht wegen der Berührung.
Genau. Ja, kann sein.
Auf jeden Fall fand ich ein bisschen komisch, wie er im Nachgang gefeiert wurde, dass er sich nicht fallen lässt, etc. Ja. Er suggeriert ja nachher, danach lässt er sich ja fallen und fasst sich an den Fuß.
Also um das nochmal...
Da, stimmt. Ne? Ja, also da sieht man ja schon, da ist ja doch was passiert. Ne? Also,
ja, aber erst nachdem er vorher noch Hübers umgemäht hat.
Ja gut, aber das war ja in der Aktion.
Ja, aber er hat sich da wehgetan.
Nee. Wenn du ihn einmal anguckst, der fällt hin und hält sich
Moment, er steht erst auf und geht nochmal 3-4 Schritte.
Ja, genau.
Schaut euch an. Er geht nochmal 3-4 Schritte, nachdem er Hübers umgesetzt hat und dann auf einmal legt er sich hin.
Naja,
ich hatte das Gefühl, da kam ein Zeichen von der Bank.
Nee, er fasst sich aber schon explizit an die Stelle, wo er von Schwäbe getroffen wurde.
Das habe ich auch so gesehen, aber ich vermute mal, da hat er in dem Moment auch richtig geschaltet.
Ich sag's mal so, 90% aller Bundesliga-Stürmer lassen sich sofort fallen in der Szene. Sofort, wenn die den Kontakt von Schwäbe spüren, lassen sie sich fallen.
Aber ich sag jetzt mal so, der hat selbst nicht geglaubt, dass das für einen Foul reicht und hat deswegen weitergespielt, weil er das Tor noch machen wollte.
Ja.
Ich glaube, wir kommen die 1,5 Stunden auch.
Für mich in Ordnung.
Absolut. Ja. Ich glaube, das ist halt eher so eine Sache, also klar, ohne VAR gibt's niemals den Elfer. Vollkommen klar.
Ohne die Unterbrechung vielleicht auch nicht.
Ist das schlecht von Jöllenbeck? Kann man ja auch dann die Frage stellen.
Genau, das
der hat freie Sicht. Er muss eigentlich sehen, dass da eine Berührung zustande gekommen ist.
Ja.
Aber dadurch, dass Demirovic halt nicht fällt, dass es halt im Prinzip gar kein Indikator für Jöllenbeck gibt, dass hier vielleicht ein Foul passiert ist. Weil, sind wir ehrlich, die Schiedsrichter sind ja mittlerweile auch so konditioniert, dass der Fall schon einkalkuliert ist. Ne? Sagt er halt, ja gut, wenn der weiterläuft, dann wird nichts gewesen sein.
Deswegen fand ich es auch so ein bisschen irritierend, als er rausgeht, dass er sich so lange anguckt, weil wenn ich die Bilder sehe, ist es für mich ein Elfer.
Mhm.
Also das finde ich relativ klar.
Aber da sind wir auch wieder bei der Dynamik der Bilder.
Das hat der Trainer ja hinterher auch noch richtig gesagt, ja, dass es, wenn man das Bild sieht, natürlich viel härter aussieht, als wenn wie es auf dem Platz tatsächlich passiert. Wer weiß denn schon, wie fest die Berührung war?
Ja. Also die Vorteilsregel gibt es ja noch. Ja. Ne? Das heißt, wenn der Schiedsrichter es gesehen hat und denkt, aha, er kann aber weiterspielen, und wenn er dann den Ball nicht kriegt, dann gibt er Elfmeter, wenn er es gesehen hat. Er hat es gesehen und hat das als nicht faul gewertet.
Aber die Berührung,
was ist mit dem Ding überhaupt gesehen an dem Abend, ist die Frage.
Die Berührung an sich, die resultiert ja daraus, dass Schwäbe den Ball spielen will. Ne?
Ja,
der
war ja
in der Ausholbewegung und er tritt ihn ja nicht. Er tritt ihn ja nicht irgendwie mit der Sohle in die Achillessehne oder so, sondern er will mit dem Innenspann den Ball weiterspielen. Demirovic stellt das Bein davor und Schwäbe schrappt über den Boden und trifft ihn dabei.
Ja.
Jo. Auf dem Standbild sieht das halt so aus, als würde er ihm das halbe Bein abhacken, weil er halt dann genau nur das Bein trifft. Aber die Dramatik dieser Bewegung, die erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht. Und wenn Demirovic da wirklich diesen Impact so gehabt hätte, ich glaube, er ist Stürmer genug und fällt dann hin. Ich kann ihm das mit dem, ich habe den Tritt natürlich gespürt und ich fall halt nicht gerne. Ehrlich gesagt, ich nehme es ihm nicht ab, aber das ist natürlich dann jetzt wieder im Bereich der Spekulation und müßig.
Das nur schon dafür spricht, auf dem Spielfeld, also Schwäbe wusste ziemlich schnell, dass es Elfmeter gibt.
Ja, Schwäbe wusste das.
Ja. Also der ist ins Tor gegangen, da hat sich nochmal den Ball genommen, da hat er dem den Ball schon gegeben, da war der Jöllenbeck gefühlt noch gar nicht draußen. Ja. Ne? Also
ich bleibe begrenzt.
Ich finde, in der Szene sah es schon alles ein bisschen hölzern aus. Ich habe erst gedacht, er ist im Rasen hängen geblieben, der Schwäbe.
Aber weißt du, was ich glaube? Wir diskutieren uns jetzt hier den Mund fusselig und umgekehrt wäre das nicht so gewesen. Wenn er den Elfmeter nicht gegeben hätte, also klar, durch die VAR-Vorgeschichte vielleicht doch, aber so grundsätzlich hätte sich hinterher kein Mensch beklagt.
Wenn es ein Elfmeter für den FC gewesen wäre, hätten wir jetzt gesagt, ja, klare Sache. Ich meine,
deswegen
diskutieren wir
jetzt hier. Ich habe es heute auch so aufgeschrieben, es kommt wirklich auf die Perspektive an. Ich glaube, dass Hoeneß nachher so argumentiert hätte wie Kessler, wenn es umgekehrt gewesen wäre. Und auf der anderen Seite hätte Kessler genau das gesagt, was Hoeneß gesagt hat, nämlich...
Er hat natürlich auch Alarm auf der Bank gemacht.
Ja, aber das liegt ja in der Natur der Sache, dass man für seine Farben eintritt und da auch die richtigen Argumente findet, auf beiden Seiten.
Dann ist aber wieder der DFB gefragt, ne? Also die Schiedsrichter in dem Fall, dass man sich halt davon nicht beeinflussen lassen kann. Und das hat Kessler in den Raum gestellt, dass die im Prinzip auf die Stuttgarter Bank reagiert haben. Und das kann es ja eigentlich auch nicht sein, ne? Weil dafür sind es ja Schiedsrichter.
Ja, ich glaube schon, dass Günther Perl im Kölner Keller die Zeit genutzt hat, während der Unterbrechung auch nochmal drauf zu gucken. Weil die Zeitlupe, ich habe es ja oben auch gesehen, die Zeitlupe kam relativ schnell von der Szene. Mhm. Und dann siehst du es und dann fängst du an nachzudenken. Also ich glaube nicht, dass es da eine Korrelation gibt, dass der Göllenberg deswegen rausgeschickt worden ist, sondern der Perl hat das selber gesehen dann. Ja. Also hat vielleicht zweimal drauf geguckt, aber deswegen hat er ihn dann rausgerufen. Ne?
Also ich
hab's was, was ja ich nicht gemacht hätte an seiner Stelle, tatsächlich.
Also ich habe mich ja so aufgeregt. Ne? Ich sage, da darf er sich noch nicht mal angucken. Also naja, komm, lass mal aufhören. Ich habe den Fernseher angebrüllt, das hat auch nichts gebracht. Ne?
Aber wir sehen, also VAR-Entscheidungen lassen einen auch diskutieren, weil das war ja auch mal so ein Argument gegen den VAR, ne? Also dass die Diskussion über den Fußball dadurch kaputt gehen.
Aber es ist schlimmer geworden, weil man merkt, dass die Qualität des Schiedsrichters auf dem Platz einfach abnimmt.
Ja, absolut.
Das ist das Entscheidende. Ja, also weil die natürlich immer die Sicherheit haben, egal was ist, ich kriege ja zur Not noch was aufs Ohr. Das ist einfach so.
Ich glaube auch nicht, dass der VAR tatsächlich gut für die Qualität der Schiedsrichter ist.
Weil
halt ganz, ganz viele Entscheidungen halt nicht getroffen werden, sondern man verlässt sich halt auf Videobilder. Und
nochmal, ich muss es einfach nochmal sagen, das hat zwar jetzt, passt nicht ganz zu der Szene, aber zum VAR, ich jubel nicht mehr so schnell und so enthusiastisch wie früher. Das habe ich bei mir schon festgestellt. Wenn ein Tor von FC fällt, und selbst wenn es noch so klar ist, dass das kein Abseits gewesen kann, haben wir es schon oft genug erlebt, dass da irgendwo in der Szene vorher ein Fingernagel oder ein Zehennagel irgendwo noch im Abseits war.
Könnte ja also 30 Sekunden vorher jemand im Abseits gestanden
haben. Ja,
also nichts mit der. Habt ihr das erste Tor von Hannover Bielefeld gesehen? Dieses Abseits?
Leider nicht.
Ja, es ist also
stimmt.
3 Millimeter steht da dann, eine halbe Minute bevor das Tor.
Dann fällt. Wer hat die Linie gezogen, ab wann? Das ist also ganz ehrlich,
ich finde es nicht mehr gut. Ich bin auch
sehr klarer Kritiker des VAR. Für mich macht der VAR den Sport tatsächlich auch schlechter. Ich habe leider Gottes keine Hoffnung mehr, dass wir ihn loskriegen. Nee. Ich finde halt, ganz kurz, ich bin ja sofort fertig.
Nein, dafür bist du ja hier.
Ich finde diese Absolutheit, mit der der Fußball versucht, den VAR umzusetzen, diese Arroganz zu sagen, es gibt keine Fehlertoleranz bei uns, es gibt keine Möglichkeit zu sagen, können wir nicht auflösen, die ist meines Erachtens, also ich kenne keinen anderen Sport, wo es so ist, weil selbst in den technokratischsten Sportarten, selbst im American Football, selbst beim Cricket, wo sie mit Sonar arbeiten, selbst im Baseball, wo eigentlich alles relativ deutlich überwacht werden kann, gibt es die Möglichkeit zu sagen, not conclusive. Es gibt kein Videobild, was uns beweist, dass hier eine Fehlentscheidung vorliegt. Das gibt's beim Fußball nicht. Beim Fußball gibt es nur Schwarz und Weiß. Es gibt Abseits, es gibt kein Abseits. Wir haben ja eine Linie. Es gibt nicht die Möglichkeit zu sagen, ey, sorry, mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben, die vielleicht noch nicht fortschrittlich genug sind, mit den Frames per Second, die wir haben, mit dem Chipball, wo der Ton auch, der Funk auch minimalste Verzögerung hat, haben wir nicht die Möglichkeit aufzulösen, ist es Abseits oder nicht. Also gilt die Entscheidung auf dem Platz, Feierabend. Dieser Möglichkeit verwehrt sich der Fußball. Und ich finde das in seiner Arroganz für diesen Sport halt katastrophal, dass man halt sagt, wir haben eine Absolutheit der Bildbeweissicherheit. Und das finde ich halt falsch. Und ich finde, dass man als Fußball, als Sport insgesamt, als Schiedsrichterboard darüber nachdenken kann, zu sagen, wir versuchen es so weit als möglich aufzulösen, wir versuchen die Gerechtigkeit so weit als möglich herzustellen, aber es gibt Situationen in einem dynamischen Spiel wie dem Fußball, die halt vielleicht auch mit Bildern nicht 100% aufzulösen sind. Und dann muss die Schiedsrichterentscheidung auf dem Platz gelten.
Ja, das ist der Weg.
Das passiert nicht. Und das finde ich halt eine Katastrophe.
Ja, sorry. Wie gesagt, wir sind Philosophen. Also von daher, nee, aber ich finde es auch wichtig, weil genau das ist der Punkt, was Axel sagt. Ne? Also in dem Moment vielleicht auch mal, wenn es nicht aufzulösen ist, die Schiedsrichterentscheidung einfach bestehen zu lassen.
Absolut richtig. Und es stärkt halt auch den Schiedsrichter auf dem Platz wieder, genau. Wenn der dieses Gefühl hat, okay, am Ende entscheide ich, wenn es nicht klar ist. Genau. Ich bin die letzte Instanz. Ja, und also befürworte ich absolut, ja, dass man das erweitert in dem Sinne. Ja.
Okay, das wäre mal.
Dass man sich selbst eine Möglichkeit gibt.
Wir schicken diesen Schnipsel, wir schicken mal in die DFB. Mal gucken, ob sie überhaupt reagieren.
Alex Feuerherz.
Du kennst du hast ja, glaube ich, ganz gute Drähte. Ja, aber ich denke, an der Stelle schließen wir ab, sonst klopfen wir wirklich auf eure anderthalb Stunden auf und das wäre dann doch was viel für die Szene. Wir müssen es hinnehmen, es war am Ende.
Darüber hinaus hat aber auch so, also ja. Da, zu der Szene konnte er so gesehen, je nachdem, nicht so viel für, aber. Ja. Darüber hinaus hat er schlecht gepfiffen.
Nee, nicht gut, das stimmt. Ja, es war
also wann er die erste gelbe Karte für die Stuttgarter gegeben hat, das war mir ein Rätsel. Da hätten in der ersten Halbzeit schon zwei mindestens fallen müssen.
Beide für Karasor?
Genau.
Ja, ja. Stimmt, beide. Beide Karasor, und zwar eindeutige.
Und Schmied hat dann eine lächerliche Karte gekriegt.
Er hat ja beide gepfiffen.
Ja.
Das waren er hat die Fouls ja gepfiffen. Und das dann nicht mit Gelb zu bewerten.
Naja, das zweite muss er dann mit Gelb bewerten, weil es das erste auch schon gab.
Ja, war also keine besonders gute Leistung und getrönt natürlich. Nicht. Wobei, glaube ich, da konnte er mit am wenigsten dafür, bei der Geschichte. Aber da den
der Schuss von Sebulonsen, der von dem Stuttgart abgefälscht wird, dadurch kommt er nicht aufs Tor und Jöllenberg steht da und sagt, ja, klarer Absturz.
Witzigerweise.
Witzigerweise, ja, dann wären sie da knapp fast doch noch in Führung gegangen. Obwohl ja die letzten 20, 30 Minuten wirklich nicht gut waren, ne? Das muss man halt auch.
Okay.
Alles.
Naja. Wir verlassen jetzt mal dieses Tor und auch die erste Halbzeit, gehen auf die zweite Halbzeit. Da ist man ja mehr oder weniger dann recht schnell durch, weil das war ja so ein komisches Spiel, so abgehackt, schon mehrfach erwähnt, ein bisschen wild irgendwie, ne? Stuttgart nach wie vor relativ optisch Feld überlegen, der FC ab und zu mal eine Chance, aber Stuttgart hat auch nicht so wahnsinnig viele Chancen gehabt. Ich kann mich an dieses komische Hacken-Ding erinnern von Thiago Tomasch.
Zweimal Thomas. Ja, Hacke genau. Und Außenpfosten. Da war schwer. Ich weiß nicht, ob der den gehabt hätte. Der hätte nämlich auch brutal schlecht ausgesehen.
Hätte ihn nicht gehabt. Genau. Er war viel zu spät.
Und auch kein Außenpfosten, war Glattpfosten.
Ja. Ja, aber auf jeden Fall war der nicht dran. Da war auch nicht auf Sendung. Da waren sie alle nicht auf Sendung.
Aber Entschuldigung, das habe ich eben ganz vergessen. Natürlich müssen wir auch nochmal über Schwäbe reden. Weil letzte Woche haben wir ja schon mit Friedhelm Funkel diskutiert und da wurde noch gesagt, ne, also ich das dann auch aufgeworfen habe, naja, ne, ist halt ne, letztes Jahr super, alles bestens und so. Und ich hatte ja vorher schon so ein bisschen das Gefühl, ich bin ja eigentlich ein totaler Befürworter von Marvin Schwäbe, aber so richtig gefällt er mir nicht. Ne? Er klatscht zu viel ab, er ist zu passiv bei hohen Bällen, das war übrigens jetzt ganz extrem.
Ist er immer,
aber diesmal noch ein bisschen mehr. Also Alex irgendwie, Ball. Dann auch diese Szene, das all das gefällt mir momentan nicht so richtig. Also, und logischerweise in dem Spiel war er nun mal auch ein Schwachpunkt, muss man leider so sagen.
Ja, also mich wundert es auch und auf der anderen Seite reiht er sich jetzt ein in die Jungs, die Binde tragen, ja, und dadurch ihre Leistung tatsächlich schwächer wird. Ne? Also das haben wir beim Kainzi gesehen. Letzte Saison bei Timo, man sieht da jetzt, was er spielen kann. Also der spielt in der Bundesliga besser als in der zweiten Liga.
Ja.
Und also das Thema muss man, glaube ich, mal aufs Tablett bringen, ja, ob das tatsächlich was mit dieser Verantwortung zu tun hat, ja, dass man sich da zu sehr unter Druck setzt. Mhm. Ne?
Also ist schon merkwürdig und auffällig. Also jetzt kann man es nicht mehr wegreden, finde ich. Also ich muss man sich das 3 Spiele noch angucken, weil man hat einen Top-Mann auf der Bank sitzen. Ne?
Es fällt mir tatsächlich schwer, Marvin Schwäbe jetzt am Anfang der Saison unter den Bus zu werfen. Ich gebe euch recht. Was mir auch nicht gefällt, ist halt dieses, ich glaube, die Priorität liegt auf Fausten, ne, anstatt auf Fangen. Das ist schwierig. Was mich halt in jedem Spiel 3, 4, 5 Mal an den Rand eines Herzinfarkts bringt, ist dieses Hintenrumspielen.
Ja.
Daraus, woraus auch der Elfmeter entstanden ist. Gerade bei anlaufenden Gegnern, schieß den Ball doch weg. Sei oldschool, schieß den Ball weg, weil, und das ist vielleicht mein größter Kritikpunkt an Marvin Schwäbe, wenn wir eins sicher wissen, ist, dass er nicht der beste Fußballspieler ist.
Das war mal eine seiner Stärken am Anfang.
Ich finde nicht, dass er der beste Fußballspieler ist. Ich glaube, dass seine Stärken halt ganz klar im 1:1 und auf der Linie sind. Aber ich bin ehrlich gesagt weit davon weg, ihn jetzt unter den Bus zu schmeißen. Dafür
bin ich auch mal so nebenbei.
Dafür ist Marvin Schwäbe tatsächlich zu wichtig für den FC gewesen in der Vergangenheit. Und ja, ob jetzt Ron-Robert Zieler da ein 1:1 Ersatz ist, kann es nicht beurteilen, ich weiß es nicht.
Ich will es, ehrlich, mir wäre das jetzt auch noch zu früh, aber wenn das jetzt 3, 4, 5 Spiele so weitergeht, dann muss man sich wahrscheinlich auch mal Gedanken machen. Ich meine, der Trainer ist bekannt dafür, auch auf Leistung zu setzen und zu gucken, wer ist gerade in der besten Verfassung. Natürlich gilt Marvin Schwäbe als absolut gesetzt und das finde ich eigentlich auch richtig so. Nur wenn das sich weiter fortsetzt, dann ist die Frage, wie muss man dann reagieren? Was meint ihr beide?
Ist ja jetzt gerade erstmal so eine kleine Leistungsdelle, weil letzte Woche habe ich es ja auch schon etwas anders gesehen. Da fand ich ihn nur in Leipzig schwach und in Wolfsburg fand ich ihn trotzdem in ein, zwei Situationen wirklich gut.
Ja.
Also deswegen, ich meine, Kwasniok ist jetzt, der ist schon letztes Jahr da in Paderborn munter durchgewechselt auf der Torhüterposition. Ja, der hat aber auch keinen von denen vorher zum Kapitän gemacht. Also der sieht ja schon was in ihm. Mhm. Aber diese Bindenproblematik, die gibt's ja scheinbar beim FC. Das kannst du ja fast gar nicht weg.
Naja, ist ja nur eine Hypothese. Aber sollte man sich vielleicht mal mit beschäftigen innerhalb des Clubs. Aber Ralf, also erstmal hoffen wir nicht, dass es noch 3, 4 Spiele so weitergeht, sondern dass die im Torwartteam mit Peter Greiber dieses Thema angehen, nochmal herausfinden, woran es liegen könnte und dann im Training diese Dinge auch erarbeiten. Und wenn ich das Torwart-Team trainieren sehe, dann bin ich da guter Hoffnung, dass sie das auch hinkriegen. Ne?
Ja.
Aber nein, also Marvin Schwäbe muss den Rücken gestärkt bekommen in so einer Situation, weil er ist ein hervorragender Torwart, ein toller Typ, meiner Meinung nach auch der richtige Kapitän im Moment und da muss absolut Vertrauen geschaffen werden. Also es wäre mega falsch, den da jetzt in Frage zu stellen. Ne?
Also ich würde, um mal meine persönliche Meinung dazu zu sagen, ich würde das natürlich zwar beobachten, auf der anderen Seite, ich glaube, Marvin ist ein Typ, der braucht, da habe ich letzte Woche schon gesagt, der braucht mal wieder so ein Spiel, wo der im Prinzip 3-4 Mal so ein paar Bälle rausholt, wo du denkst, wo hat er denn den rausgeholt? Da war ja auch diese eine abgepfiffene Situation, wo er den ziemlich scharfen Schuss da herausragend gehalten hat. Da hat natürlich hinterher mehr keiner mehr drüber geredet. Er ist ja nach wie vor ein Top-Torwart. Und ich habe das Gefühl, er braucht mal so ein Spiel wieder. Und dann, das war das nämlich letztes Jahr auch. Der Obik ist rausgeflogen, Schwäbe kam rein. Hat zwar fast kein Tor kassiert, aber hat im Prinzip sehr normal gehalten. Bis teilweise auch ein bisschen, naja. Und dann kam das Spiel beim HSV und da hat der Dinger gehalten, da glaubst du gar nicht. Ne? Also wir haben es ja alle gesehen. Da hat er fantastisch gehalten, auch wenn das Spiel nachher leider verloren ging. Anschließend aber ist er richtig in den Flow gekommen. Ne? Also ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, der braucht ein Spiel. Also ein Spiel, wo er mal zeigt, hier, es ist doch, ich kann's noch. Also fürs eigene Selbstbewusstsein. Ist vielleicht jetzt auch eine These, die ein bisschen sehr steil ist.
Ich glaube, damals war es aber auch schon daher begründet, dass er den Platz ja auch im Tor verloren hat. Und jetzt, wieso sollte er noch mehr Selbstvertrauen brauchen eigentlich mit der Stärkung des Trainerteams? Also kann natürlich alles sein, aber ich hoffe einfach mal, dass er sich jetzt wieder fängt und muss jetzt auch nicht das größer bespielen, als es ist. Es waren jetzt halt zwei unterdurchschnittliche Spiele.
Ja, oder? Es wird schon fleißig diskutiert in der Fanszene.
Ja, also, aber das ist
gut.
Ja, gut. Ist ja normal. Halt,
man muss
ist
ja normal aufnehmen. Ja. Ne? Also von daher.
Ja, du kommst ja, du hast ja sechs Tore kassiert in Wolfsburg gegen Leipzig. Ja, das gibt dir jetzt auch nicht unbedingt Sicherheit, wenn du mit sechs kassierten Toren dahin kommst. Und ganz klar, die müssen auch richtig realisieren, dass sie jetzt wieder in der Bundesliga spielen. Ja, also das auch gerade, was du angesprochen hast, Axel, oder mit dem Fußball spielen. Ja, da sind halt Bundesligaspieler jetzt vorne und keine Zweitligaspieler mehr.
Ja. Gut, schließen wir das an der Stelle ab. Wobei natürlich müssen wir das 2-1 noch besprechen, weil das haben wir ja eigentlich schon.
Haben sie super gemacht.
Ja, eigentlich gut gemacht. Und
Angelo Stiller durfte glänzen, ja. Das war wirklich sehr löchrig verteidigt.
Ja, das ist zu billig, sorry.
Und ich wusste in dem Moment, wo Angelo Stiller diesen öffnenden Ball spielt, wir wussten es alle. Es war halt so, dieser Moment, man, als Fußballfan hat man das ja mal, diese Erleuchtung und dann zu sehen, okay, daraus passiert jetzt irgendwas. Ja. Und es wussten alle um mich rum.
Guter Hinweis, man hat in der Szene halt gesehen, was Selbstverständnis ausmacht. Mhm. Ja? Der VfB Stuttgart kommt aus 2 Siegen, schwieriger Phase gehabt am Anfang der Saison, kommt aus 2 Siegen, hat ein super Spiel gegen Vigo gemacht und dann in dem Moment hast du dieses Selbstverständnis, so eine einzige Szene so auszuspielen. Ja. Die Gelegenheit ist da, ich greife sie mir. Ja. Also das ist auch nicht einfach, den reinzuschießen, sage ich mal.
Nee, war gut. Also da kann auch Marvin nichts machen, da kann keiner mehr.
Der ist zwar frei, aber der ist schräg vom Tor und den musst du erstmal so reinmachen.
Ja. Nee, war leider gut gemacht, muss man leider gestehen. Bevor wir das Spiel abschließen, es gab eine witzige Sache, du hast mir das gestern geschickt, Spieler des Spiels beim Kicker, ohne jetzt die Kollegen da irgendwie an den Karren zu wollen, war witzigerweise El Maladona, ne? Also El Mala.
Mit einer 1,5.
Also, mit einer 1,5. Das fand ich, also der hatte Momente, klar, der hat auch noch mal ein bisschen Schwung gebracht, aber Spieler des Spiels fand ich ein bisschen übertrieben.
Ja, kann ich nichts anderes zu sagen. Also ich bin Riesenfan, aber das hätte ich jetzt auch nicht gemacht.
Ja. Und also, dass er Schwung gebracht hat, würde ich.
Ja, das macht er immer einfach durch seine Art, auf dem Platz zu stehen und auch vor der Süd ist natürlich geil. Weil wenn in der zweiten Halbzeit vor der Süd kommt und der hat ja eine gute Korrespondenz mit der Süd, also der nimmt das ja auf und befeuert das auch. Ne? Aber was ich halt noch sagen will am Ende, wenn du da 2-1 zurückliegst und hast noch eine Viertelstunde zu spielen, da macht sich dann bemerkbar, dass Marius Bülter nicht dabei war. Also du hast ihn von Anfang an nicht auf dem Platz. Vielleicht, wenn er nicht ganz so fit war, aber du kannst ihn dann vielleicht hinten noch bringen. Und wenn er von Anfang an spielt, hast du hinten raus einen Ragnar Ache, der im Strafraum noch ist und was machen kann. Und da durch diesen Ausfall hast du diese Option nicht mehr. Und der Trainer hat Ache ja nach einer Stunde ausgewechselt. Und, und viele fragen sich ja, warum? Du musst ihn noch drin lassen und so. Ne? Aber ich glaube, dass das genau richtig war, weil der Spieler immer noch verletzungsanfällig ist. Und der Grund dürfte sein, dass die Sorge hatten, dass der wieder eine Muskelverletzung hat, weil der noch nicht so weit ist. Und das hat am Ende gefehlt, so ein Spieler. Also Ache in vielen Spielen am Ende mit seinen Kopfballablagen in Regensburg, Wolfsburg, ja, ist er halt eine Waffe da vorne. Und die fehlte am Ende. Und ein Bülter, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ne?
Also da, gut, das ist noch erwähnt, sie hatte ich auch hier aufgeschrieben, Bülter hat wirklich gefehlt. Das hast du gemacht, auch als Typ.
Ne? Ich finde, dass sich die gesamte Dynamik des FC-Spiels geändert hat, dadurch, dass Ache da stand und nicht Bülter, weil Ache halt vom Typ her ja was völlig anderes ist als Marius Bülter. Und ich finde, man hat das signifikant gemerkt und das, was du gesagt hast, absolut, wenn du Ragnar Ache nach 70 Minuten ins Spiel bringst oder nach 65 Minuten, wenn du zurückliegst, dann hast du eine völlig andere Strafraumaufteilung als vorher. Ja, das hat gefehlt. Das ist richtig. Aber auch das ist wieder eine Sache. Der erste FC Köln ist Aufsteiger mit der ersten Transferperiode seit anderthalb Jahren, seit gefühlt zweieinhalb Jahren. Ja. Und du hast halt nicht jede Position und jeden Spielertyp doppelt besetzt, sondern du musst halt mit dem klarkommen, was du hast. Und ich finde, Ache hat es auch nicht schlecht gemacht. Es war halt, es ist halt einfach eine andere Dynamik im Spiel, wenn er da die einzige Spitze ist, als wenn Marius Bülter spielt. Aber es ist, was ist. Du kannst es nicht ändern.
Ja, und Ache ist einfach nicht fit für 90 Minuten. Wenn er fit für 90 Minuten ist, dann hast du ihn hinten und raus auch noch drin. Ne? Also ich meine, ein Spieler, der gefühlt jedes Kopfballduell gegen Jeff Chabot gewinnt, durch Timing und Sprungkraft, der ist natürlich Gold wert für eine Mannschaft. Ne? Aber den brauchst du halt dann auch mal über 90 Minuten, ne? Wenn er dann von Anfang an spielt. Ne?
Ist halt die Frage, ob und wann er es überhaupt mal bringen kann, weil er ist in Lautern hat eigentlich auch nie durchgespielt. Ne?
Ja, das stimmt. Das ist schon.
Und man sieht ja schon, der ist ja bandagiert von oben bis unten. Also der bringt natürlich auch eine extreme Physis mit, auch eine gewisse Körperlichkeit und Masse einfach. Und
ja, der hört sehr in seinen Körper rein, er ist auch ein sensibler Typ. Aber es ist halt, so ein Spieler fehlt. Also Bülter hat ja auch in Mainz das Tor gemacht, zum Schluss auch per Kopf. Ne? Ja. Für deine Mann, also wenn du in dieser Mannschaft spielst, denkst du, boah, ich schlag den Ball vorne rein, da ist kein Bülter, da ist kein Ache. Wer soll denn da den Ball kriegen? Also das ist ja nur auch für die Leute, die Bälle da reinschlagen.
So gibt eine Gefühlssache, ne? Ja? Aber Madronisch zurück.
Nein. Da war das Gefühl ja auch nicht gut, wenn du den Ball angeschlagen
hast. Ja. Aber Bülter kreuzt ja ganz anders als zum Beispiel Ache im Strafraum. Ne? Und dann bist du ja viel unausrechenbarer, wenn du Marius Bülter da vorne drin stehen hast, weil Ragnar Ache ist bei aller Qualität, ist er, glaube ich, von seinem Spiel, und das soll nicht despektierlich klingen, aber der ist schon simpel auszurechnen halt, für eine Abwehr.
Ganz klassischer Neuner einfach.
Ja, genau. Ja. Genau.
Bülter wird ja auch verschieben, dann schiebt man Kaminski in die Mitte, Thielmann etc., klar. Aber trotzdem muss man sagen, ich finde, er hat ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht.
Absolut. Das war okay. Ne? Ja. Da gibt es also.
Wenn er das 2-0 macht, passieren noch andere Dinge mit ihm, also auch mental. Also,
Der braucht auch ein
das
Tor.
Das ist das, was ich sage am Anfang. Ja. Ne? Ich hoffe, dass jetzt der Knoten irgendwann platzt, dass dieses Tor fällt und dass dann halt dass dann auch ein Selbstbewusstseinsschub kommt.
Schließen wir das Spiel ab. Wir haben noch ein anderes wichtiges Thema, das wollen wir natürlich auch umfassend besprechen. Von daher, denke ich mal, kann man zu dem Spiel jetzt nicht mehr viel sagen. Es sei denn, ich habe was Wichtiges vergessen.
Eine Sache natürlich noch. Bitte. Also der erste FC Köln, ich glaube, Axel hat schon gesagt, ist Aufsteiger. Ja? Ja. Und nach dem Spiel sagen beide Trainer und vor allen Dingen Sebastian Hoeneß, den ich für einen wirklich sehr guten Trainer halte, das war ein unentschieden Spiel. Und das sollte dem FC schon auch zeigen, dass er auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Und wenn man sich die Gegner nochmal anguckt an den ersten 5 Spieltagen und der FC hat 7 Punkte, alles gut, oder?
Ja. Auf jeden Fall.
Also auch fast Augenhöhe mit dem VfB Stuttgart, Pokalsieger, Europa League Teilnehmer, also da kann man schon sich auch ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ne?
Ja, zumal ja auch die Spiele, du hast ja auch so 50-50 Spiele, so gegen Mainz hast du das Glück auf deiner Seite gehabt, sozusagen, dass der Ball dann noch kam und Bülter das Ding machte. Und jetzt war es eben genau umgekehrt. Das wird uns wahrscheinlich in dieser Saison öfter passieren. Es sei denn, dass es nicht zu oft dann nach hinten geht, weil nur von Lob und das war eigentlich ganz nett spielen, kannst natürlich auf Dauer nicht leben.
Punkte nach aber wir haben Spielen, Ralf, genau. Die nimmt uns keiner und das ist ein super Start und Ich glaube, dass das, was ihr gesagt habt, der FC kann tatsächlich zufrieden sein.
Machen wir einen kleinen Break. Wir müssen auch über die Mitgliederversammlung noch reden. Wir wollen über die Mitgliederversammlung reden und die Vorstandswahl. Aber bevor wir das machen, kommt der beliebte Werbeblock bei euch. In dem Fall werben wir einfach nur für uns selbst. Und zwar natürlich für dieses Buch, es hängt ja auch hier das Poster, das kann man heute nicht so gut sehen. Es ist halt so, dass wir, die Thekenphilosophen, natürlich auch gewisse Einnahmen benötigen und dafür haben wir dieses Buch geschrieben, oder wir sind mittendrin, sagen wir mal. Es wird im Dezember erscheinen, Fahrstuhljahre, wir bewerten und diskutieren die Jahre 2000 bis 2025, eine Folge über die Top- und die Flop-Elf dieser Zeit haben wir schon gemacht. Wir haben viel gelacht. Es war auch sehr interessant und sehr schön. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, wer es noch nicht gesehen hat. Und demnächst natürlich in diesem Buch alles verfolgen. Das könnt ihr auch nur bei uns beziehen, also über diese Webseite, das wird jetzt eingeblendet oder ist in den Shownotes, in den Audio-Shownotes könnt ihr das auch lesen, wo ihr das beziehen könnt, nämlich nur auf unserer Webseite oder auf meiner Webseite in dem Fall. Und da könnt ihr es bestellen. Ihr würdet uns einen Riesengefallen tun, ihr unterstützt uns damit und ihr habt natürlich ein tolles Geschenk für Weihnachten. Das war das eine. Und das andere, ihr habt ja wahrscheinlich schon gesehen, hoch die Tassen, wir haben unser neues Logo, also Logo kann man eigentlich nicht sagen, unser Wappen, jetzt auch auf eine Tasse gepackt. Das kann man aber nicht kaufen, also sondern es gibt per Steady die Möglichkeit, sich bei uns zu beteiligen. Da kann man auch dieses wunderbare Shirt natürlich dann in einem gewissen Paket sich anschauen und natürlich auch ordern, indem ihr einfach bei uns Mitglied werdet. Einen gewissen Betrag dann bezahlen müsst, da kommt er nicht drum rum. Und auch damit unterstützt ihr die Thekenphilosophen. Das wäre in dem Fall eine Alternative zum Buch. Ihr könnt natürlich auch beides machen, je nachdem, wie ihr möchtet. Das ist auf jeden Fall die Möglichkeit. Und damit ist die Werbepause auch schon beendet. Ja. Und jetzt kommen wir zur Mitgliederversammlung. Ja, ich fange jetzt mal beim Axel an. Ich fand also die Story, wie wir zum heutigen Termin gekommen sind, so lustig. Das Ding war gerade vorbei, unten gab's Freibier, Björn Häuser hat schon gesungen, haben aber nicht mehr groß geguckt. Stehen da in dem Bereich und auf einmal kommt dann jemand von hinten, sind wir nicht ein geiler Verein? Und
also, ich habe gesagt, wir sind der geilste Verein
der Welt. Wir sind der geilste Verein der Welt, ja, neben dem geilsten Podcast der Welt, auch der geilste Verein. Ja, es war einfach, diese Stimmung war auch, das was du da auch jetzt so ausgestrahlt hast und was wir natürlich auch ausgestrahlt haben, es waren eigentlich alle guter Stimmung. Ne? Also es war irgendwie so eine Erlösung auch. Ne? Vielleicht kannst du mal von deiner Warte aus erzählen, warum du so gut drauf warst.
Weil ich Angst hatte. Mhm. Ich habe mich nicht auf diesen Tag gefreut. Mhm. Ich muss sagen, ich bin da auch 100%ig zum Beispiel beim Shell, der ja bei euch auch lange darüber gesprochen hat, dass ich den Wahlkampf nicht unbedingt gebraucht hätte, dass ich nicht unbedingt andere Teams gebraucht hätte. Und ich weiß auch nicht, ob man das als undemokratisch abstempeln kann. Mhm. Für mein Wohlfühlgefühl hätte es das nicht gebraucht. Aber es ist völlig legitim, wenn sich Mitglieder aufstellen und Präsident werden wollen. Von daher muss man das 100% akzeptieren. Und ich hatte für mich die Entscheidung, also meine Entscheidung stand fest, dass ich gedacht habe, das Team um den Mitgliedsrat, also das Team FC, das Team Stobbe, ist für mich das kompetenteste besetzte Team in diesem Verein und könnte uns in den Vorstandswahlen halt einfach nach vorne bringen. Es wäre ein Jackpot für den FC, wenn wir Jörg Alvermann und Ulf Sobeck als Vizepräsidenten bekommen.
Ja.
Diese Einschätzung wurde von tatsächlich allen Leuten, die sich mit dem FC, mit mir beschäftigen, geteilt. Mhm. Es gab keine andere Meinung. Allerdings, jetzt treibe ich mich ja auch auf Social Media rum, jetzt treibe ich mich auch in Foren rum und lese natürlich auch Beiträge oder höre Beiträge von Menschen, mit denen ich persönlich vielleicht nichts zu tun habe. Mhm. Und da kam mir halt einfach das Team Strohmann sehr sehr weit vorne liegend vor. Und das ist halt diese selektive Wahrnehmung, die mich dann hat große Sorge ausstrahlen lassen, weil ich ganz ehrlich, wäre es für mich ein deutlicher Qualitätsverlust gewesen, wenn Strohmann, Wettig und Teckerl den neuen Vorstand gemacht hätten. Und ich hatte halt einfach vom Parkplatz bis zum Platz scannst du dann die Leute und dann guckst du, wer ist denn alles da. Bei der letzten Mitgliederversammlung waren wir 1700 in ja, der wenig, ja. Köln Arena. Mhm. Diesmal waren wir über 6000. Und dann denkst du, ach, das sind bestimmt die Leute, die über Social Media dahin gekommen sind. Das sind bestimmt die Leute, die bei der WhatsApp-Gruppe vom Strom an drin sind. Das sind bestimmt die Leute, die nur da sind, weil sie hier irgendwas anders machen wollen. Das sind bestimmt Leute, die den Mitgliederrat nicht wollen und denen einen mitgeben wollen. Und am Ende merke ich wieder, dass das alles falsch ist und dass die Mitgliederversammlung des ersten FC Köln viel, viel klüger ist, als ja. ich ihnen zutraue. Mhm. Und dass mein Vertrauen in die Mitglieder halt einfach ganz anders sein muss als das, was es ist. Und ich entschuldige mich bei allen, die ich falsch eingeschätzt habe. Und ich war halt einfach so erleichtert.
Ja, das hat man ja angemerkt.
Und
ja.
ich fand, dass das Ergebnis auch ein starkes Ergebnis war. 65% ist in der Politik würde man sagen, ein klarer Regierungsauftrag, der hier also, gegeben
ja,
wurde.
Ja, Erdrutschsieg.
Genau. Und das hat mich halt einfach unfassbar gefreut und alle um mich herum haben das ähnlich empfunden.
Also, du hättest eigentlich nur den Julian fragen brauchen, weil der, Hut ab an dieser Stelle, das Orakel der FC-Thekenphilosophen, hat bis auf 0,1% das Ergebnis richtig vorhergesagt. Ist richtig, ne? 64,8 hast du gesagt. Mhm. Ne? Du Zweifler, es waren 64,9. Also, nein, großartig. Also,
ja, wäre ich nie drauf gekommen.
Ja,
ganz ehrlich. Ich hab mit einer Stichwahl gerechnet.
Der Witz, das war vorher, vor der Wahl.
Ja, ne? Also, fantastisch. Also,
ja, ich weiß.
Wie sind die Lottozahlen?
Ja, bitte, wir müssen reden.
Aber dann bin ich auch an einer vorbei, dann passt es auch nur zu 5 richtigen oder so.
Du kommst gleich dran, weil du kriegst eine spezielle Frage. Ah, deswegen. Okay. Aber der Martin ist natürlich auch eine spezielle, weil jetzt hast du das die Ansicht, in dem Fall, klar, er ist Podcaster, aber er ist natürlich auch riesiger Fan. Du bist jetzt eher Journalist. Wie hast du die ganze Sache aufgefasst und wie überrascht warst du über dieses Ergebnis?
Überrascht in dem Sinne, dass ich schon damit gerechnet habe, dass es also vor der Versammlung, dass es eine Stichwahl geben könnte. Mhm. Nach den Präsentationen der drei Teams gab es eine 100% Meinung in der Lukas Podolski-Loge, wo wir Medienschaffenden glücklicherweise berichten durften. Also es war wirklich auch echt toll, da zu arbeiten. Muss man auch mal ein großes Kompliment aussprechen an den FC.
Ja.
War einhellige Meinung, es gibt keine Stichwahl, weil die Präsentation war eindeutig. Und deshalb, ich habe das vor der Versammlung auch schon immer gesagt, dass die Versammlung an sich diese Wahl entscheiden wird. Also wie die verläuft, welche Wortbeiträge es gibt, wer wie rüberkommt. Und da bin ich vollkommen wieder bei Axel. Also diese Schwarmintelligenz der Mitglieder, die gibt es einfach. Und die entscheiden dann. Also natürlich gibt es Leute, die hingehen und wissen, was sie wählen. Aber es gibt halt auch welche, na, die gucken nochmal oder die lassen sich dann auch noch überzeugen. Und ich glaube, es waren viele dabei, die eigentlich Strohmann gewählt hätten, aber nach der Präsentation das auch vor sich selber nicht mehr verantworten konnten und dann auch umgeschwenkt sind. Ja, also diese Stimmung hat man auch gespürt. Ja.
Ja.
Und von daher, dass es so eine Mitgliederversammlung gibt und dass sie so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist, mit aus meiner Sicht kleinen Einschränkungen, sage ich gleich gerne auch noch was zu, finde ich mega für so einen Club und ne, einzige was dem Club vielleicht ein bisschen geschadet hat, war der Wahlkampf. Ja.
Okay. Das jetzt eine Sekunde, jetzt ja, kriegst du eine spezielle Frage, habe ich doch gesagt, weil aber du kannst natürlich alles loswerden, du hast Zeit, die gebe ich dir als Co-Host sowieso. Nein, die Frage ist, es war dein erstes Mal. Allein deswegen würde ich mal, was war sozusagen diese erste Erkenntnis, weil ich weiß noch, als ich das erste Mal war, das waren die 13-17 gegen Overath. Ne? Also
Müller-Römer
im Kristallsaal.
Ja.
Ich war so eine Mischung aus geschockt, belustigt, entsetzt und total begeistert. Wie war es bei dir?
Also jetzt nicht so fundamental überragend, überraschend, weil man konnte sich die MV ja häufiger schon im Stream angucken, das habe ich halt auch immer gemacht.
Das ging damals ehrlich gesagt noch nicht.
Ja, und deswegen wusste ich ja schon, was auf mich zukommt, gerade in Sachen Wortbeiträgen und so.
Ja.
Aber klar, es gab halt immer so Phasen, wo man gedacht hat, boah, jetzt könnte es mal wieder was schneller gehen. Aber insgesamt fand ich, obwohl es dann so knapp 8 Stunden, ja gut, wir waren ja ein bisschen später da, so kurz nach 12, glaube ich, waren wir da. Aber trotzdem finde ich, war es irgendwie ein schönes Entertainment-Programm.
Ja, irgendwo ja. Ne? Also Entertainment ist immer dabei.
Wobei, also ich muss halt sagen, was Martin sagt, ich finde, das würde ich schon so ein bisschen widerlegen, weil
ich glaube nicht, dass das so krass von den Reden abhing, es sei denn, Strohmann hätte total begeistert, aber ich finde, du hast ja schon vorher bei den Entlastungen gemerkt, dass sehr viele auf jeden Fall gegen Wettig sind und Wettig ist nun mal Teil des Teams Strohmann. Ich glaube, der hätte die Bude da abreißen müssen, um das und um noch viele Stimmen auf sich zu vereinen, glaube ich.
Also ich denke auch nicht, dass sie am Ende eine Chance hatten, hätten das zu gewinnen, aber ich glaube schon, dass so eine Stichwahl drin war fürs Team Strohmann und dass die Präsentation dann einfach ein ganz eindeutiges Votum dann auch produziert haben. Ganz klar, also da gab es ja keine Fragen mehr danach.
Ja. Ich finde tatsächlich signifikanter als die Präsentation fand ich tatsächlich noch die Antwort nach der Aussprache.
Ja.
Wenn ich sehe, dass Jörg Alvermann in 5 Minuten das gesamte Stadion für sich einnimmt in einer Diskussion oder in einer Replik auf Markenrechte von der KG in den e.V. und das halt mit 3 präzisen Sätzen auf Augenhöhe mit den Mitgliedern, nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe so präzise den Leuten darlegt, dass es überhaupt keine Nachfrage mehr gibt. Dass er mit dem Satz, wo sitzt der Verursacher der Pyrostrafen, natürlich sofort das Stadion für sich einnimmt. Und wenn ich mir dann, und ich möchte wirklich nicht nachtreten, aber die Repliken bzw. die Antworten der anderen Teams dagegen stelle, ja, dann, also da war für mich dann auch relativ klar, wer jetzt nicht dieses Team Stobbe wählt, der hat vielleicht auch nicht zugehört, sagen wir es mal so. Oder hatte seine Meinung schon vorgefertigt und hat sich auch nicht mehr beeinflussen lassen. Von daher, ich fand es tatsächlich, ich fand es sogar beeindruckend von Sobek und Alvermann. Und ich fand Stobbe in der Antwort nach der Aussprache auch deutlich stärker als bei seiner Rede. Mhm. Ich fand ihn in der freien Sprache, in der freien Rede deutlich stärker als das, was er vorbereitet hat. Da kam man ein bisschen blass rüber. Aber ja, von der reinen Kompetenz, finde ich, hat man da einen deutlichen Unterschied gespürt nach der Aussprache.
Also es war auf jeden Fall, so jetzt mal mein Empfinden, du hast relativ schnell gemerkt, dass das Team Adenauer so, ich sag mal so, die haben ja fast gar keinen Zwischenbeifall bekommen. Da hast du ja schon gemerkt, das zündet nicht. Ne? Da kommt nicht so richtig was rüber. Da ist der Inhalt nicht so richtig so setzend. Natürlich möchte an dieser Stelle ganz besonders Martin Hollweg grüßen, der in meinen Augen das größte FC-Herz von allen, glaube ich, hatte. Aber ich glaube,
das spricht ihm auch niemand. Nee,
das, what the hell. Aber das war einfach zu wenig. Und auch von den anderen beiden, das war zu blass. Das war okay, dann, ich glaube, der größte Erfolg für die war die Teilnahme. Muss man einfach klar sagen. Und dass es am Ende sogar fast 10% geworden sind, also fast 9,8 oder sowas. In der Kante waren es, glaube ich, war ja eigentlich so schlecht nicht. Die haben sich zwar mehr erhofft, aber gut. Dann kam natürlich dann das Team Strohmann, wo ich sagen möchte, dass ja einfach in dem Moment klar wurde, dass man einen Wahlkampf nicht nur auf Videos und Social Media aufbauen kann.
Zum Glück.
Inhalte.
Das war meine Angst.
Es waren einfach zu wenig Inhalte und ich sag mal, klar, Tupac Tekkal hat sich natürlich und seinem Team auch oder ihrem Team keinen Gefallen getan, als sie dann noch gesagt hat, wir drei sind, also wir sind mehr FC als wir drei, geht gar nicht. Ne? Also das war einfach in dem Moment, ist ja wahrscheinlich auch nur so rausgerutscht, aber dummerweise, das Publikum merkt sofort und hat sich das gemerkt. Und dann unterstreiche ich eure Thesen, das Team Stobbe, also ich meine in der Reihenfolge gut oder solide, gut, fantastisch. Ne? Also Jörg Alvermann hat nachher den Laden abgerissen. Danach hätten wir sofort wählen können. Aber dann kamen ja noch die Aussprachen. Ne? Und dann muss ich natürlich noch Lionel Zuck ansprechen. Ne? Also wer ist eigentlich nicht auf die Barrikaden gegangen und hat Vive la France gesungen? Also das war großartig. Roland Koch fand es, glaube ich, nicht so gut. Aber der Beitrag, der hatte was.
Ne? Ja, ab jetzt musst du nur noch bei Rewe einkaufen.
Ja, so ungefähr. Ne?
Nee, aber war natürlich mega, klar.
Ja.
Roland Koch war, finde ich, ein bisschen, also für ihn auch ein bisschen unwürdig.
Total unwürdig. Also
und da, ein bisschen. Und da hat er, da hat man, ja, muss man auch sagen, der Herr Vesper hatte den Laden ja nicht immer so im Griff und da musste er sogar einmal Werner Wolf einschreiten, das hat er ja auch gut gemacht, ja. Weil der war schon sehr ruppig und teilweise auch wirklich von oben herab. Und dann nennt er dreimal den Namen falsch von Leuten.
Ja, Stacy, Tracy und...
Genau, und da sie entschuldigen, sagt, ja, sorry, nochmal Tracy. Dann sagt er nochmal falsch. Also ist alles...
Ja, ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Mhm. Das ist eine Mitgliederversammlung des ersten FC Köln. Wir sind der, was haben Sie gesagt, der viertgrößte mitgliedergeführte Verein der Welt. Das ist das höchste Organ in unserem Verein.
Ja.
Und es ist die einzige Möglichkeit für Mitglieder, ihr Anliegen kundzutun. Und ob das Anliegen für 95% der Leute, die da sitzen, uninteressant ist, es spielt keine Rolle.
Hat keine Rolle zu spielen.
Es hat keine Rolle zu spielen. Ja. Die Mitglieder haben das Recht, auf dieser Mitgliederversammlung gehört zu werden. Und ich fand dieses Abkanzeln von Mitgliedern, von einfachen Mitgliedern, ich fand das unmöglich. Und ich fand auch unmöglich, die Aufforderung zu sagen, überlegen Sie, ob es wirklich wichtig ist, was Sie zu sagen haben.
Ja.
Es, und zu bewerten, wie Mitglieder einzelne Standpunkte für sich bewerten, das ist nicht seine Aufgabe. Und wenn da einer steht und sagt, ich möchte jetzt aber mein Anliegen, was mich persönlich einfach betrifft, als Mitglied in diesem Verein vortragen, dann ist das hinzunehmen. Und wenn die Katrin dahin kommt und vom Versammlungsleiter angemacht wird, jetzt machen Sie doch mal weiter, und sie dann sagt, wissen Sie, Herr Vesper, Demokratie braucht auch Zeit.
Mhm.
Ne? Wir sind hier in der Mitgliederversammlung und Sie haben mich zu entscheiden, was ich zu sagen habe. Dann hat sie 100% recht, und ich fand es wirklich unmöglich, wie mit den Mitgliedern umgegangen ist. Und da muss man dann auch vielleicht mal die Frage an den ersten FC Köln stellen, ob es, wenn man genau weiß, dass eine Präsidentenwahl ansteht, eine Vorstandswahl ansteht, und man genau weiß, da werden genug Leute kommen mit Wortmeldung, ob man dann noch eine Dreiviertelstunde einen Sportteil dazwischen legt, wo dann die U19 nochmal geehrt wird, interviewt wird, wo die Damenmannschaft geehrt wird, interviewt wird. Alles völlig verdient. Ich will diese Mannschaften überhaupt nicht kleinreden. Muss das unbedingt dann als Zwischenpart noch gemacht werden, um dann am Ende zu sagen, wir haben keine Zeit mehr.
Ja,
das, ganz ehrlich, mich hat das sehr, sehr geärgert. Und mich hat es auch geärgert, dass nicht jedes Mitglied, was reden wollte, die Möglichkeit hatte zu reden. Ob mich das interessiert, glaubt ihr, mich interessiert seit 15 Jahren, ob in Südkorea eine Fußballakademie vom FC unterstützt wird. Natürlich interessiert mich das nicht, aber dieser Mann hat das Recht dazu, ja, gehört zu werden.
Hat er.
Feierabend.
Ja, das ist halt nur einmal im Jahr, einziges Mal im Jahr.
Und dann hat man das, auszuhalten. Und wenn man sagt, man ist, das ist mir aber zu lang und da bin ich aber zu bequem und wir sitzen jetzt hier schon so lange im Stadion, ja, dann geh nach Haus. Ist ja dein gutes Recht. Wenn dir Demokratie und wenn dir Partizipation im Verein zu unbequem ist, ja, dann mach halt nicht mit.
Das war definitiv kein guter Auftritt, muss man sagen. Ich habe mich an Karl Ludwig Klei erinnert, den kennen wir auch noch, ne, der die eigentlich ganz gut abgehalten hat. Also da muss man sagen, das waren meilenweite Unterschiede.
Leider. Also ich bin zu 1000% bei Axel, weil ich habe ja eben schon gesagt, es gab ein paar Sachen, die mich gestört haben. Das gehörte dazu. Das ist eine Mitgliederversammlung, die einmal im Jahr stattfindet. Da hat jeder das Recht und die nötige Zeit zu reden, auch wenn es mal nervt. Ja, also absolut richtig. Ja, das gehört dazu. Und wenn das Ding bis Mitternacht läuft, dann läuft es halt bis Mitternacht.
Das ist dazu. Ja. Ne? Aber ich glaube, um 10 Uhr muss
es. In dem Fall hätte ich nicht gegangen. Aber ja. das ist genau der Part, wo ich dachte, boah, jetzt wird's zäh. Das war halt einfach dieses mit der Jugend und den Frauen.
Ja.
Das ist halt ungeschickt gelegt gewesen einfach.
Also eine Sache muss ich auch den FC mal aber dann auch wieder loben. Der Ablauf war eigentlich okay, ne? Da kann man nicht meckern.
Es gibt noch ein anderes großes Lob für den FC, die Versammlung in das Stadion zu verlegen. Also da auf die Idee hätte man schon viel früher kommen müssen.
Ja, das kann man, wenn man in der Lukas-Podolski-Loge gesessen hat, doch schön sagen.
Nein, das hat nichts mit der Lukas-Podolski-Loge zu tun.
Weißt du warum? ich meine, wenn du 8 Stunden, 8,5 Stunden mit allen drum und dran in dieser, ich sag mal, Haltung, wo du dann die Beine kaum bewegen kannst, sitzt, irgendwann hast du Blutstau. Ne?
Also ja, kann man nicht zwischendurch mal aufstehen?
Ja, natürlich haben wir natürlich auch gemacht.
Haben wir natürlich auch gemacht. Noch nie auf einem normalen Platz gesessen.
Doch,
ich weiß immer, da kann man ja doch aufstehen.
Du kannst ja mal versuchen, dich auf die Pressesessel zu setzen, auf der Pressetribüne. Da brauchst du eine Anleitung für. Ja?
Ja. So. Der FC hatte aber auch Glück mit dem Wetter.
Was ich sagen will, ich finde es also atmosphärisch halt gut, weil in der Lanxess Arena guckst du irgendwie immer ins Dunkle oder und hier guckst du aufs Stadion, ja? Also die Zeit vergeht dadurch schneller. Es ist eine für die Optik einfach angenehmer, ja? Also ich habe so empfunden.
Aber das Wetterthema ist natürlich ein ganz entscheidendes.
Wenn es 10 Grad kälter.
Genau, plus Nieselregen, dann kommt die Hälfte. Also 100 wird so sein.
Ne? Richtig.
Ja. Also gut,
kann man auch über den Zeitpunkt nachdenken, wann man so eine Versammlung macht. Ne?
Die Bratwurst war aber wieder lecker, ne? Und die war ja auch für Laune. Also, ja, mein Gott. Also,
gab es die auch in der Polylops?
Wenn man ein Leben ohne Stadion.
Dazu sage ich nichts.
Bratwurst ist zwar möglich, aber völlig sinnlos.
Um den FC abschließend auch noch zu loben. Livestream hat anscheinend gut geklappt.
Okay,
und ich wurde auch tatsächlich angesprochen von Menschen, die es mit dem rheinischen Rivalen bei uns halten, die sagen, kriegen wir nicht hin, gerade mit Gebärdendolmetscher,
800
Stunden online zu setzen.
Also einmal hier.
Überragend.
Das hat der FC gut gemacht. Und ich finde allerdings auch, dass es reicht. Du kannst diesen Livestream machen, du musst aber dann nicht mehr machen.
Ja, ich glaube, die übrige Diskussion, die ersparen wir uns heute. Das wird zu lang. Da wird sicher noch mal eine spezielle...
Vor der nächsten Mitgliederversammlung, wenn dann vielleicht einer den Antrag stellt, weil den muss es ja erstmal geben.
Diese, ne? Wahrscheinlich jetzt auch geben, könnte ich mir vorstellen.
Dieses Jahr war meines Erachtens das beste Argument gegen eine hybride Mitgliederversammlung und vor allen Dingen gegen eine Briefwahl.
Also, ich kann es sowieso nicht verstehen. Die Leute machen meines Erachtens, jetzt sind wir ja doch in der Diskussion, aber ganz kurz. Also, es ist wirklich der Fehler zu denken, das ist ähnlich wie in der Politik. Das ist eine Mitgliederversammlung und im Rahmen der Mitgliederversammlung gibt es eine Vorstandswahl. Das heißt, du hast noch jede Menge andere Dinge zu besprechen. Das kannst du nicht über eine Briefwahl machen.
Wenn du es auf die Politik überträgst, ist es nicht eine Bundestagswahl, sondern es ist eine Delegiertenversammlung.
Ja, so kann man es auch sehen. Also das
muss ja auch da sein.
Deswegen lassen wir es aber an der Stelle jetzt auch sein, weil das ist eine Sendung, die machen wir mal bei der nächsten Mitgliederversammlung. Ich möchte aber trotzdem noch ein paar Sachen, wir haben ja noch jede Menge FC-Familie getroffen, kann man sagen. Also nicht nur den Axel und du hast ja auch den Martin da vor Ort schon getroffen. Wir haben viele andere getroffen, den Geisbock Hennis von Trotzdem hier, den ich an dieser Stelle grüßen möchte. Wir haben noch getroffen, Marc Merten haben wir getroffen, Shell war natürlich auch da, den haben wir auf der Toilette getroffen. Also
ist er doch mal aufgestanden.
Ja. Siehst du? Offensichtlich, aber nur
unter Druck.
Ja, genau. Der war gut, den muss ich mir merken. Ne? Also natürlich aber auch sehr, sehr viele FC-Fans und ich möchte mich vor allen Dingen bei den wahnsinnig vielen Fans bedanken, mit denen wir einfach so zusammengestanden haben. Sind auch tatsächlich ein paar Mal auch erkannt worden bezüglich unseres Podcasts. Das war natürlich eine Riesensache an euch alle. Auch ein dickes Dankeschön dafür, dass wir so richtig tolle, nette Gespräche führen konnten. Das Freibier hinterher war schön. Wir sind ja anschließend noch ein bisschen weitergezogen. Da ist ja noch einer mitgekommen. Ich grüße Ralf Sonntag an dieser Stelle. Der Mann, der ein bisschen aussieht wie die Hüb Stevens. Er wird jetzt wissen, wer gemeint ist. Ne? Also es war auf jeden Fall, wie ich fand, nachher auch eine richtig lockere Stimmung. Wie fandst du es?
Ja, das hatte Axel ja schon gesagt. So, oder du hast es zusammen treffen dann bei ihm, es war gelöst. Also ich glaube, insgesamt gingen sehr viele Leute sehr zufrieden nach Hause und das war, glaube ich, das, was man auch erreichen wollte. Und es ging halt im Endeffekt einfach auch um Inhalte und die haben in dem Fall dann auch gesiegt oder klar gesiegt und ich glaube, deswegen war das eine sehr runde Sache.
Jetzt wollen wir nur hoffen, dass es dann auch, sage ich mal, in ein paar Jahren, dann, wenn wir die Leute mal irgendwann verabschieden, dass es dann auch etwas netter zugeht als vielleicht dieses Mal. Das haben wir ja noch gar nicht gesagt. Ja,
immerhin ist er nicht zurückgetreten, ne?
Nein, aber es ging ja auch um Werner Wolf und Fabian Schwab, diese Sache. Da könnte man jetzt ja auch noch episch drüber reden, aber ich denke, das lassen wir jetzt an der Stelle. Oder würdest du vielleicht noch was dazu sagen?
Genau, das ist das, was ich jetzt hoffe, dass wir jetzt sagen, wir machen jetzt einen Strich.
Schließen ab.
Und sagen, die Ära Werner, Ecki und Carsten ist jetzt vorbei. Ich glaube, es besteht auch jetzt keine unbedingte Notwendigkeit mehr nachzutreten. Der vielbeschworene Zusammenhalt, der jetzt wieder kommen muss beim ersten FC Köln, der ist, glaube ich, am ehesten zu bewerkstelligen, indem wir jetzt einen Strich machen und sagen, jetzt ist gut, jetzt bewerten wir ab sofort das neue Präsidium und lassen das alte Präsidium jetzt mal in Ruhe. Die sind alle entlastet, es gibt keine Überschneidungen mehr und damit ist es jetzt gut. Und dann hoffen wir jetzt, dass die Gremien dieses Vereins konstruktiv zusammenarbeiten, dass sie den ersten Fußballclub Köln nach vorne bringen und für uns als Beobachter dieses Vereins, als Fans dieses Vereins und vielleicht auch als Teil der aktiven Fans, ist das ja kein Freibrief, dass man jetzt sagt, okay, wir müssen uns nicht mehr um Vereinspolitik kümmern, ihr macht jetzt das jetzt schon alle, sondern natürlich wird das weiterhin kritisch beobachtet und bewertend beobachtet, aber die Chance, dass mit diesem Vorstand jetzt etwas Neues entsteht, die ist meines Erachtens groß. Und ich hoffe halt einfach, dass diese Hoffnung erfüllt wird.
Tja, dann sind wir alle guten Mutes. Oder gibt es da noch irgendwas hinzuzufügen? Vielleicht gerade was Werner Wolf betrifft, du hast da eben so ein bisschen durchgeschnauft? Oder?
Nö, ich habe nicht durchgeschnauft. Also ich fand's natürlich höchst erfreulich, dass Fabian Schwabe und Werner Wolf sich da so zusammengerauft haben. Und ich finde auch, dass der Präsident einen würdigen Abschluss gefunden hat, also auch als Person. Ich finde das echt gut gemacht. Mhm. Ja. Aber ich würde gerne, also es ist tatsächlich eine Chance, weil wenn man es aufs Podium geguckt hat nachher, am Ende, die Schlusssequenz, ne, da sind bis auf Philipp Thüroff lauter neue Menschen. Ja. Ja. Das heißt also, wir haben einen neuen Mitgliederrat mit zwei neuen Vorsitzenden. Wir haben eine nahezu neue Geschäftsführung und wir haben jetzt auch noch einen neuen Vorstand. Das heißt, es sind 7 Leute, die sich jetzt, ohne sich vorher gut gekannt und miteinander gearbeitet zu haben, jetzt zusammenraufen können und diesen Zusammenhalt schaffen, der ja immer wieder verloren geht. Und man darf sich auch freuen, und deswegen finde ich das mit dem Nachtreten, dass man das lässt, auch gut das zu sagen, man darf sich auch freuen, dass der Vorstand zumindest einen Club übergeben hat, der im Moment gut dasteht. Ja. Ja? So, und das muss man ausnutzen, dass diese Startrampe eine sehr gute ist. Ne? Wir haben gesehen, dass der Kess diese Startrampe bis jetzt optimal genutzt hat. Mhm. Und wir hoffen, dass der Vorstand und auch die Geschäftsführung das machen. Und essentiell für mich ist, weil ich ihn auch persönlich sehr schätze und persönlich gut kenne, ist, dass man Philipp Thüroff da schnell mit ins Boot holt und auch drin lässt, weil sein Vertrag läuft aus. Oh. Ja, 2026, und das ist für mich eine ganz wichtige Figur in dem Gesamtkonstrukt erster.
Der neue Vorstand trägt eine Aufgabe, ne?
Absolut, ich finde, das ist eine der dringlichsten Aufgaben, da in dem Sinne zusammenzukommen. Ne?
Aufgaben gibt's genug.
Ja. Willst du noch was abschließend sagen, so zum Mitgliederversammlung, alter Vorstand oder sonst was? Würde ich sagen.
Ich weiß nicht, ob es üblich ist, aber die Dauerkarten hätte man ihn doch belassen können, oder? Zumindest eine, nicht unbedingt zwei, aber eine hätte man den noch belassen können.
Wem jetzt?
Dem Vorstand.
Ja.
Ach so, wir haben jetzt auch. Ich glaube, die Regelung ist so, wie sie ist.
Ja.
Bis Ende der Serie, ne? Bis Ende der Halbserie dürfen sie noch.
Aber gut, ist halt so.
Sie werden schon Karten
kriegen. Ich denke auch, dass das nicht das Problem sein wird.
Ich fand es nur komisch, dass es am nächsten Tag dann doch medial aufploppte.
Ja, das ist so wie mit der Prinzkarnevale. Ne? Irgendwann gibt's da halt das Ding alles ab, ne? Dann ist Aschermittwoch und ist alles vorbei. Ne? So
ja gut, der Ecki hat ja seine Loge, von daher, das
passt schon. Ja, der war ja, da hätte man natürlich noch was drüber sagen können, weil das war ja nicht ganz so richtig, was er da gesagt hat, aber müssen wir jetzt auch, ist jetzt Schwamm drüber, das Ding ist gelaufen.
Genau.
Ja. Leute, ich habe euch für diese Sitzung ganz herzlich zu danken, für diese zwar nicht Mitgliederversammlung, aber für eine Versammlung von Thekenphilosophen, FC-Thekenphilosophen natürlich. Hat Riesenspaß gemacht, das, was ihr am Anfang versprochen habt, habt ihr alle gehalten. Mir hat's richtig Bock gebracht und ich hoffe, euch auch an den Bildschirmen. Und wir müssen aber noch einen Tipp loswerden, das machen wir auch zum Schluss. Hoffenheim, ich fange bei dir an, Axel.
21.000 FC-Fans.
Okay. Wie viele Tore? Auch so viele? Oder? Du musst ein Ergebnis tippen.
Ja, ich weiß. Ja. Er tut sich schwer, merkst du es?
Ja, ich merke es. Du kannst auch nur überlegen und ich gebe die Frage weiter.
Es ist eins für uns. Es ist auch schwer. Also ich bin ja wirklich tatsächlich neutral, nicht FC-Mitglied, nicht FC-Fan. Und ich würde mich persönlich über einen Punkt freuen und tippe deswegen 2-2.
2-2, okay. Ja, das wollte ich auch tippen.
Entschuldigung.
Dann sage ich 3-3.
Oh, jetzt nimmst du mir.
Also
jetzt
Punkt in Hoffenheim
wäre gut. Und ich glaube auch, dass Lamperle trifft.
Okay, wir haben es alles notiert. Und ich nehme ein popeliges 1-1. Das ist auch okay. Und damit machen wir für heute aber auch wirklich Schluss. Denkt daran, uns zu abonnieren. Denkt daran, auch nochmal liken, sonst was teilen, bewerten. Genau, da legt er immer großen Wert drauf, hat ja auch recht. Und das Buch, falls wir es noch nicht erwähnt haben sollten, der Axel hat es gerade nochmal hochgehalten. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss zusammen. So, vielen Dank.
Das waren die FC-Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.